Hallo und willkommen zur Premiere von Ganz offen gesagt. Mein Name ist Sebastian Krause und gemeinsam mit Veronika Dollner, Eva Weißenberger und Julia Ortner soll an dieser Stelle ein regelmäßiges, unabhängiges Podcast-Experiment gestartet werden, das sich im weitesten Sinne dem politmedialen Komplex in Österreich widmet. Julia Ortner ist es auch, die zum Auftakt in gleich zwei Folgen mit Harald Katzmeier bzw. Daniel Kapp über die Kränkung und Verletzung in der Welt der Politik spricht.
Ich spreche heute mit Harald Katzmeier über eine Frage, die mich schon lange beschäftigt, nicht nur in Wahlkampfzeiten, wie verletzend ist die Politik. Harald Katzmeier ist Soziologe, Philosoph und Publizist. Er war zu Beginn seiner Laufbahn an der Uni tätig, hat sich dann selbstständig gemacht, also ist in die Privatwirtschaft gegangen als Wissenschaftler, hat 1997 seine Firma FAS Research gegründet und beschäftigt sich seitdem stark mit Netzwerkanalysen, war sozusagen auch ein Pionier in Österreich, hat auch diese Netzwerkanalysen erstellt, an denen man gesehen hat, also wo die Macht in Österreich sitzt und welche Verbindungen zum Beispiel Christian Konrad, der ehemalige Generalanwalt der Raiffeisen, hat. Es freut mich sehr, dass du zu Gast bist, Harald.
Danke für die Einladung.
Für uns ist Transparenz bei diesem Projekt, bei Ganz offen gesagt, eine sehr wichtige Grundlage. Und deswegen legen wir jetzt bei jedem Gespräch am Anfang offen, woher wir den Gast, die Gäste kennen, wie wir zueinander stehen und für wen der Gast sozusagen, ob, wenn er politisch tätig ist. Also in unserem Fall ist das so, der Harald Katzmeier und ich kennen uns schon seit doch einigen Jahren. Ich würde sagen, wir sind gut befreundet. Ja. Ich hoffe, er sieht das auch so. Wir treffen uns auch regelmäßig zum Austausch, zum Plaudern, zum gedanklichen Austausch und ich schätze die Expertise vom Harald sehr. Ich hoffe, er meine auch ein wenig. Wir sind jetzt noch charmant. Du warst ja dann auch Kolumnist in meiner Zeit bei News, hast dort eine Kolumne geschrieben, die über die Tagespolitik, das Tagesgeschehen hinausgegangen ist, also über das kleine Österreich, die das Heft auch sehr bereichert hat. Du hast Bücher geschrieben, zum Beispiel zum Thema Macht, eines aus dem Jahr 2011, Die Formel der Macht, hast du mit Harald Mahrer geschrieben, der war damals noch Unternehmer, heute, wie wir wissen, ÖVP-Minister. Als Experte hast du dich aber nie direkt auf die politische Bühne begeben, allerdings auch parteienpolitisch beraten. Ich kann mich erinnern an die Grünen. Wann war das? Oder
also das war 2003, 2004. Wobei ich dazu sagen muss, insgesamt, die FAS gibt es seit 20 Jahren und wir machen das jetzt wirklich schon eine Weile. Und in den 20 Jahren haben wir mit Ausnahme der FPÖ eigentlich für alle politischen Parteien hier in Österreich irgendwann einmal etwas getan. Also,
aber es ist für dich.
Ich habe mich immer sehr bemüht, hier überparteilich zu agieren.
Aber es ist jetzt eben kein sozusagen großer Geschäftsbereich für dich.
Nein. Wir machen ganz andere Dinge. Aber ich selber betrachte mich als politischen Menschen. In dem Sinne, dass mich eine Politik jenseits politischer Parteien sehr interessiert und wie die aussehen könnte, wie eine zukünftige Politik aussehen könnte, die weniger entweder oder und mehr sowohl als auch ist und macht daher das gerne, wenn ich gefragt werde und wenn ich das Gefühl habe, dass es etwas Sinnvolles ist.
Derzeit bist du aber im Wahlkampf.
In diesem Wahlkampf bin ich ein Beobachter und ein Bürger wie viele andere, wie alle anderen.
Und leidest mit allen anderen Bürgern mit.
Und leide teilweise. Mit, natürlich.
Zu unserem Thema, wenn wir uns diese Frage gemeinsam jetzt vornehmen, wie verletzend ist die Politik, würde ich zuerst gern auf Christian Kern den Bundeskanzler schaue. Er ist im Mai vor einem Jahr angetreten und wenn wir überlegen, wie er angetreten ist, das war ein strahlender Held für die Sozialdemokratie. Er wurde überall fast beklatscht und bejubelt, nicht nur in der Partei. Heute, ein gutes Jahr später, ist dieser Held im Wahlkampf irgendwie müde geworden, hat man den Eindruck, auf Fotos wirkt er teilweise wie ein anderer Mensch. Mich erinnert das dann immer an diese Zeile von Rilke und der Mut ist zu müde geworden und die Sehnsucht zu groß. Wenn man ihn anschaut, das hat so was Elegisches und das Phänomen kennen wir aber auch von anderen Politikern und Politikerinnen eigentlich. Wenn wir sehen, wie sie sich verändern, teilweise im Zeitraffer hat man das Gefühl, was passiert da mit den Menschen in dieser Branche?
Also, ich glaube, dass man einfach verstehen muss, dass die Macht oder das Spiel der Macht einfach bestimmte Regeln hat oder eine bestimmte Kultur mit sich bringt. Und ein wesentliches Element des Spiels der Macht ist es, dass hier es eine extreme Konkurrenzsituation gibt und alle Teilnehmer des Spieles versuchen, andere aus dem Spielfeld zu drängen. Und eines der Mittel, um andere aus dem Spielfeld zu drängen, ist die aktive Kränkung. Also das Sensorium, wo hat jemand seine Achillesferse? Wo ist jemand berührbar? Wo ist jemand kränkbar? Ich würde sogar so weit gehen, ich kann mich erinnern, ich sage jetzt nicht von wem das ist, aber es ist ein Minister geworden, der mir mal erzählt hat, wenn du in die Politik gehst, musst du verlernen, dass dir etwas wichtig ist, dass dir persönlich etwas wichtig ist. Weil in dem Moment, wo du den anderen signalisierst, dass du ein Herzensanliegen hast, ist das genau der Ort, wo sie mit dem Messer hinstechen werden. Und da er quasi entwickeln Politiker auf der einen Seite eine Strategie, wo alles zu einer Verhandlungsmasse wird, also zu einer Art von alles kann changiert werden, jede inhaltliche Position jederzeit aufgegeben werden, was zu einem Relativismus führt und zu einem Art Zynismus. Und auf der anderen Seite natürlich wir haben diese berühmten Panzer aufgebaut, um sich nicht berühren zu lassen. Weil Sie vorhin hier auf Christian Kern zu sprechen gekommen sind.
Du, weißt du, wir sind noch immer per Du.
Wir sind
auch hier per Du.
Wir sind auch hier per Du. Wie komme ich auf dieses Sie?
Weil du ein Profi bist und denkst, sobald
kann,
du oder
über ein Thema sprichst,
nein, mit dem Mikrofon hat es was zu tun.
Genau, was nämlich eine Entfremdung zwischen uns beiden produziert, weil wir sitzen beide vor einem Mikrofon, das kann nur ein Sie
sein. Es muss ein Sie sein.
Es muss dann eine Distanz.
Okay. Also, wegen Christian Kern hattest du gemeint.
Ja.
Und Entschuldigung, da warst du ja am Anfang auch jemand, der ihn durchaus auch positiv gesehen hat, kann ich mich erinnern.
Also, absolut.
Du hast gesagt, er oder könnte jetzt da was Neues hineinbringen.
Absolut.
Was ist damit
quasi, ihm? Naja, es ist so die Frage quasi des Aufbruchs. Wir wissen, es hat damals diese Situation, das Part den Stillstand gegeben. Genau. Und es ist ja immer wieder auch davon erzählt worden, dass so ein Duo Kern und Kurz gemeinsam Großkoalitionär Österreich neu machen könnten und dass hier einfach Dinge in Bewegung kommen. Und wie auch immer. Fakt ist, dass natürlich die Projektionen und die Erwartungen, die produziert wurden, notwendige Enttäuschungen nach sich ziehen mussten. Also die Enttäuschung musste da folgen. Aber es gibt, glaube ich, auch etwas anderes, nämlich zum Thema Kränkbarkeit. Wann ist jemand kränkbar? Eine Kränkung ist ja etwas, was zutiefst unser Selbstbild berührt. Also wenn wir verletzt werden in dem, wie wir uns sehen, in unserem Selbstwert, es hat was zu tun mit Identität, wenn uns jemand, dem wir vertraut haben, betrügt, verrät und damit quasi es eine Erschütterung gibt. Die Gefahr in der Politik und bei Politikern ist es, dass sie die Bühne betreten und beginnen, eine Story zu erzählen, ein Narrativ. wer sie sind, was sie vorhaben, was ihre Visionen sind, dass sie tolle Typen sind, dass sie Macher sind, dass sie Helden sind. Und irgendwann beginnen sie tatsächlich, sich mit dieser Story so zu identifizieren, dass die Grenze zwischen Marketing, Positioning, Storytelling und der Eigenwahrnehmung zu verschwinden beginnt. Und sie glauben dann wirklich, sie sind die Helden, sie sind wirklich die Macher. Und natürlich ist das eine große Illusion und macht diese Personen extrem verletzlich, weil natürlich die Welt sofort erkennt, wo die Schwächen sind, wo dieser Heldenmythos, der hier mitschwingt, notwendigerweise nicht funktioniert, notwendigerweise scheitern muss. Und das heißt, je mehr jemand sich auch aus Eitelkeit und Narzissmus mit einer Rolle, mit einer Story identifiziert, umso kränkbarer wird jemand.
Wird man. Es ist so, wenn man den Bundeskanzler nochmal anschauen, es ist ja auch interessant, ein Thema natürlich für Politiker und Politikerinnen ist die Kränkung, auch die sie empfinden durch Journalisten, Journalistinnen, durch das sozusagen, wie ihre Arbeit beschrieben wird, wie sie gespiegelt wird in der Welt. Es war interessant, dass Kern schon relativ früh, da war er noch kein halbes Jahr im Amt, in einem Falter-Interview sich auch beklagt hat über die Journalisten, die meiner Meinung nach zu diesem Zeitpunkt ihm gegenüber noch nicht sonderlich sozusagen kritikgetrieben waren. Aber er hat es offensichtlich anders wahrgenommen aus seiner Erfahrung. Und er hat da zum Beispiel gesagt in diesem Interview, ich glaube, wir haben in Österreich eine völlig verzerrte mediale Wahrnehmung der Realität in den klassischen, aber vor allem auch in den sozialen Medien. Da muss man schon auch an eure Verantwortung appellieren. Wie verletzend sind denn die Journalisten für Politiker, deiner Ansicht nach, oder sind das teilweise auch Selbstverletzungen, die man sich dazu fügt?
Also vielleicht kann man diese Frage sich annähern, indem man den Kontext beschreibt, in dem wir uns befinden. Im Wesentlichen haben wir es mit einer Situation zu tun, wo die Politik in unserer Aufmerksamkeitsökonomie einen schrumpfenden Markt vorfindet, weil das, was wir an Aufmerksamkeit der Politik schenken können, in dem Gesamten der sozialen Medien, in dem Gesamten, was unsere Aufmerksamkeit konsumiert, einen immer geringeren Marktanteil hat. Es ist ein schrumpfender Marktanteil, ja. Also wenn in den 70er Jahren hat die Innenpolitik in dem Bewusstsein, in der Aufmerksamkeit der Menschen sicher einen größeren Marktanteil, Share of Mind, gehabt als heute.
Kurze Zwischenfrage, wie passt das zusammen damit, dass wir erleben, dass zum Beispiel gerade die großen Nachrichtensendungen wie die ZIP2 sozusagen immer bessere Quoten haben und die Leute sich das anschauen und gerade Politik im Fernsehen jetzt zum Beispiel doch wieder gut funktioniert, wenn du sagst, es hat sich sehr verändert, diese Wichtigkeit des Themas für die Leute?
Trotzdem, es ist insgesamt einfach viel mehr Information,
im Vergleich zur Vergangenheit trotzdem.
Ja, alleine der Stellenwert, der Trump in unserem Tagesbewusstsein hat, in der medialen Berichterstattung im Vergleich zur Innenpolitik, also die insgesamt ist der Anteil an Informationen, der konsumiert wird, der Anteil, den die Politik hat, ist dieser Anteil zurückgegangen. Mhm. Ja? Das heißt, du musst immer schriller und kontrastierter kommunizieren und argumentieren, damit du dir ein Gehör verschaffen kannst. Also musst immer lauter werden. Also dieses ganze Thema irgendwie wie soziale Medien, den Kommunikationsstil verändert haben und wie Polarisierung, Kontrastierung, Schwarz-Weiß-Zeichnungen zunehmen. Mhm. Kürzer, knapper, polarisierter, kontrastierter. Und dadurch natürlich und natürlich die Medien, die Journalisten und Journalistinnen selber unter Druck sind, weil sie selber in einer Branche sind, deren ökonomische Situation sich dramatisch verändert. Hinzu kommt, dass die Politik, was die frei verfügbaren Mittel anbelangt, also die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, ebenfalls einen schrumpfenden Marktanteil hat, weil schlicht und ergreifend die Mittel, die es gibt, zwar vorhanden sind, aber sie sind schon investiert, sie sind gebunden, aber nicht frei verfügbar. Das heißt, der Kuchen wird insgesamt nicht größer, sondern das, was frei ist, um das gibt es eine immer heftigere Konkurrenz, nämlich um freie Mittel, aber auch um die Aufmerksamkeit der Bürger und Bürgerinnen. Und das führt insgesamt zu einer schlicht und ergreifend aggressiveren Berichterstattung. Mhm. Und damit natürlich... Mich auf beiden Seiten. Ne? Du hast der Journalismus wird quasi kontrastierter, die Politik wird, pointierter, man kann auch sagen eindimensionaler. Es gibt nur mehr diese kurzen Nachrichtenhäppchen, die verteilt werden. Es gibt keine Dialoge, es gibt keinen Diskurs. Das ist alles Messaging plus Framing, aber es hat quasi keine... Das Ganze hat keine diskursive Dimension, keine dialogische. So, das gesagt habend, erhöht das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einfach gekränkt wird, weil einfach dir auf sehr unfaire Art und Weise Rollen zugeschrieben werden, Verhalten zugeschrieben wird, schlicht und ergreifend aufgrund dieser Eskalationsspirale, die hier im Hintergrund wirksam ist, diese Eskalationsspirale der Kontrastierung, weil wenn ich laut bin, musst du noch lauter werden, etc.
Und das steigert sich auf. Ich als Journalistin muss man natürlich auch selber reflektieren, was man dann teilweise auch tut oder auch bei Menschen anrichten kann. Und ich hatte einmal vor nicht allzu langer Zeit ein sehr verletztes Mail bekommen von einer Angehörigen von einem Spitzenpolitiker. Und das war in einer Art und Weise, hat mich dann aber schon angerührt, weil ich mir auch gefragt habe, bin ich zu weit gegangen? Ich habe das dann auch für mich überprüft. Und es war nicht so, dass ich, was ja, glaube ich, immer das Problem ist, also das war nicht menschenverachtend, das war auch nicht zu weitgehend, was ich geschrieben habe, aber es war eine Situation einfach von dieser Familie und von diesem Politiker, die halt einfach so schwierig war, dass man das dann natürlich anders wahrnimmt. Da ist mir auch bewusster geworden, was es dann teilweise auch macht, wie du sagst, dass diese Unsicherheiten, wenn ich ohnehin schon erschüttert bin, dann reicht mir dann schon irgendeine Kolumne oder ein Text, dass ich auch sozusagen noch gekränkter bin, auch wenn es nicht die Intention war. Und deswegen muss man da, die Menschen sind, also ich glaube, dass die Politiker und Politikerinnen teilweise auch dünnhäutiger geworden sind in dieser Stimmung. Und ich finde, man sieht das auch sehr gut an den Abgängen vom Reinhold Mitterlehner und der Eva Klawischnik, die ja beide in ihren Abschiedsreden, was ein bisschen ziemlich ungewöhnlich war, eben sozusagen auch die Medien erwähnt haben und kritisiert haben. Die Klawischnik hat da einen Befund gehabt, der natürlich auch ziemlich hart ist. Also sie hat dazu anderem gesagt, es gäbe Journalisten, also die Republik regelrecht vergiften, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt damit gefährden, die keinen Respekt vor der Meinung haben, die journalistische Sorgfalt und Recherche vermissen lassen oder einfach zutiefst sexistische Machos sind. Das war bei ihr, und der Mitterlehner, Reinhold Mitterlehner, hat in seiner Abschiedsrede direkt den ORF kritisiert, die ZIP 2, wo er am Tag zuvor ein Bild Django, die Totengräber warten schon, bezugnehmend auf seinen Spitznamen zu sehen waren, und hat eben gesagt, das wäre für ihn mit ein Punkt gewesen, wo es ihm gereicht hat. Aus, ne? Ja. ORF hat sich dann auch entschuldigt, es war natürlich auch nicht so gemeint, aber man hat gesehen, was da bei diesem Menschen, der offensichtlich an einem Punkt war, passiert ist. Ich denke, auch wenn ich jetzt... diese Reaktion von Reinhold Mitterlehner, denke, die war dann schon sehr persönlich. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn Politiker und Journalisten so kritisieren, haben sie schon einen Punkt. Glaubst du, war das jemals anders? Hat sich das jetzt wirklich so verschärft, dieses Verhältnis auch?
Also, dass es dieses Spiel der Kränkung hat es immer gegeben, und Ich glaube einfach, dass die, dass der, die Diskrepanz zwischen dem Bild, das der Politiker von sich selber hat, wenn er ehrlich ist, und dem, was er nach außen kommuniziert, also nach außen kommuniziert, ich bin der Held, ich bin der Macher, ich gestalte, ich bin der, der die Welt quasi formt und ihr einen Inhalt aufprägt und so weiter. Also dieser, das Heroische. Zwischen dem Heroischen, das nach außen verkauft wird, und dem Tatsächlichen, dem innerparteilichen Getriebe, dem Streit, der Konkurrenz, der Neid, die Anfeindungen, die permanente Beobachtung und Paranoia, ob jemand, der mir vorgibt, ein Freund zu sein, nicht in Wirklichkeit im Hintergrund an meinem Stuhl sägt. Also das, was quasi tatsächlich passiert, ist ja ganz etwas anderes. Die Knappheit der Mittel, einfach zu beobachten, dass selbst wenn wir etwas tun und selbst wenn wir Dinge verändern, es oft Jahre in Wahrheit, Jahrzehnte dauert, um ablesen zu können, ob das ein Erfolg war oder nicht. Das heißt, die Diskrepanz zwischen der Rolle, dem Skript, das ich vorgebe nach außen und dem, wie ich mich selber sehe, wird immer größer. Das hat viel mit dem, damit zu tun, in welcher Phase das unserer, wie wir sagen, in welchem Phase des Netzwerkzyklus man sich befindet. Wenn man in einer Phase der Sättigung und der Stagnation ist, gibt es andere Gestaltungsspielräume als man im Wachstum und im Aufschwung, und die Mittel sind da und man kann Dinge tun. Das heißt, mir geht es hier darum, irgendwie, dass glaube ich, die Belastung nach außen etwas vorzugeben, was man aber in Wahrheit selber weiß, nicht einlösen kann. Und dann kommen die Journalisten und das Außen und sticheln da hinein und stechen da hinein, in diese Wunde. Das
ist eine brennende Wunde. Also in etwas, was ich eh empfinde. Ne?
Ja, natürlich bin ich nicht der Superheld. Mehr und mehr, ne? Ja, aber wer kann das zugeben? Du sitzt auf dem Plakat und siehst die Helden, ja? die magische Fähigkeiten haben der Gestaltung in dieser globalisierten Welt, die was weiß ich was etwas verkaufen. Und natürlich hat das etwas zu tun mit den Projektionen und den Illusionen von uns Wählerinnen, uns Bürgerinnen, hier Menschen, Personen etwas zuzuschreiben, eine Handlungsmacht zuzuschreiben, die sie in Wahrheit nicht haben. Daher bleibt sehr viel davon irgendwie Staging, also quasi man Schauspielerei, man gibt etwas vor, Marketing, Storytelling, aber das Machen, das Handeln, das Umsetzen, die Mühlen der Ebene, die Komplexität, heute in dieser Welt wirklich wirksam zu werden, ist etwas, was nicht verkauft werden kann. Und ich glaube, dass dann irgendwann einmal die Spannung so groß wird und dann, was kommt dann raus? Irgendwie ein verletzbarer Mensch. Mhm. Ein verletzbarer, kränkbarer Mensch, der, weil seine Tochter tragischerweise verstorben war, plötzlich sagt Ausschluss. Ja. Es gibt nämlich eine Realität. Es gibt nämlich auch hinter den politischen Akteuren und hinter den Politikern dann die Realitäten der Familiensituation, dass man nie Zeit hat, nie nach Hause kommt, die Beziehung dadurch eigentlich sich verschlechtert zur Frau oder zum Mann. Durch diesen permanenten Neid im Umfeld, man beginnt sich zurückzuziehen. Oder das sind ja alles Dinge, die ja nicht artikuliert werden können. Also der Job des Politikers ist ja einer, der extrem schwierig ist. Mhm. Und natürlich kommt dann auch noch dazu, wer geht schon in die Politik heute? Eine gewisse Eitelkeit muss man haben, einen gewissen Narzissmus. Und der Narzissmus und die Eitelkeit ist die Bedingung dafür, dass man kränkbar ist. Mhm. Aber ich würde das jetzt nicht überbewerten. Ich glaube einfach noch einmal, dass etwas grundsätzlich nicht stimmt in unserer Einschätzung und in unserer Erwartung von dem, was Politiker leisten können und sollen. Dem Bild, das sie nach außen verkaufen, und dem inneren Bild, dass wenn sie wirklich nach innen blicken und ehrlich zu sich sind, wissen, dass sie das nicht sind.
Das ist eigentlich, was sie vorgeben.
Ja, genau.
Ja, nein, ich meine, es ist natürlich die Selbstreflexion, wie wir wissen, immer wichtig. Jetzt gerade, wenn man die Selbstreflexion in der Rolle der Beobachter, der Journalisten, muss man sagen, dass etwas, was Journalisten und Journalistinnen schon viele Kollegen machen und was eine der innervierendsten und, wie ich finde, auch unanständigsten Methoden überhaupt ist, dieses Rauf- und Runterschreiben von Politikern. Mhm. Also wenn jemand neu ist, dieses Erheben, dieses Hochjazzen, um dann nach einer gewissen Zeit den oder die wieder runterzuschreiben. Mhm. Das hat Christian Kern erlebt, das hat der Reinhold Mitterlehner erlebt, das haben viele andere Politiker und Politikerinnen
werden auch künftige Politiker erleben.
Also das ist ein Mechanismus. Das Einzige, was mir auffällt, ja, soweit ich in dem Beruf jetzt bin, dass diese Zyklen schneller werden, richtig, wo Leute rauf und runter geschrieben werden. Es wird immer schneller und gehetzter. Was glaubst du, woran liegt das? Also es kann ja nicht nur daran liegen, dass man sagt, es gibt natürlich Parteiinserate für Zeitungen, dass man sozusagen Verhaberungen wählt als Journalist, Journalistin manche, oder eben diese Nähe, dass jetzt gerade auch die Medienschaffenden aus diesem Kreislauf, dass das immer schneller wird. Warum glaubst du, ist das so?
Ach, das ist ein ganz komplexer Mechanismus, der da im Hintergrund wirkt, und ganz vereinfacht gesagt sind die Zyklen der Desillusionierung werden immer schneller.
Ne? Das gilt auch für Journalisten.
Wir sind immer schneller enttäuscht mit unserem letzten iPhone, dann muss das nächste her, und wir verschleißen quasi Menschen sowie Produkte immer schneller, weil die damit verbundenen Illusionen, dass das uns nährt, dass das uns heilt, dass das uns rettet, dass das uns reich und schön und unsterblich macht, halt einfach nicht delivered werden können. Mhm. Es ist eine grundsätzliche Problematik, dass die Versprechen nicht eingelöst werden können. Und ich finde es ja unglaublich interessant, warum gibt es keine Politik oder keine Politiker, die hergehen und sagen, erklär mal, liebe Wählerinnen, es gibt Dinge, von denen, da wissen wir genau, wie wir das in den Griff bekommen und wie wir das lösen. Und das sind die Dinge, die wir einfach machen. Dann gibt es Dinge, da brauchen wir wirklich die klügsten Leute. Das können wir nicht selber. Da brauchen wir Experten, Expertinnen, Spezialisten, aber die können das machen. Okay. Und dann gibt es Dinge, von denen wir nicht wissen, wie das geht. Wir wissen es. Wir haben die Antwort darauf nicht. Deshalb quasi wir, weil es unsere Verantwortung ist, hier 1, 2, 3, 4, 5 Experimente starten und versuchen daran zu lernen, wie es geht. So, very simple. Es ist quasi einfach eine offene Rede. Was wissen wir, was können wir nicht, was können wir andere, was können, wissen wir überhaupt nicht. Aber so eine Rede gibt es nicht. Es ist tatsächlich so, wir wissen nicht, wie wir das Migrationsproblem managen, lösen, behandeln werden. Wir wissen es nicht. Ja.
Na gut, man kann alles schließen, wie es ja schon passiert, semantisch.
Ja, semantisch, ja, aber das ist ja ein Unsinn.
Wir schließen quasi alle Routen,
ja, schon, aber es
die ist Leute quasi sollen bleiben, wo sie sind.
Ja, sicher.
Wenn es so einfach wäre.
Ich kann das alles irgendwie erzählen. Ist aber eine Erzählung, ist ein Narrativ. Ja.
Und keine Lösung.
Und keine Sinn. Lösung, und vor allem dahinter gibt es andere Realitäten dann. Die kann ich verdrängen, die kann ich quasi wegschneiden. Aber noch einmal, mir geht es, glaube ich, um die zentrale Rolle, die wir von uns selber haben oder die Politiker von sich selbst haben. Und dieses Script, diese Rolle macht sie dann auch, öffnet sie der Kränkung, weil sie noch einmal das nicht leisten können. Und jetzt werden wieder bei dieser Wahl, werden wieder Heilsbringer wahrscheinlich erfolgreich sein. Und es ist sehr simpel. Es ist auch das wird quasi dann dazu führen, dass das Gemeine der Journalisten ist dann immer so zu tun, als würde sie das nicht betreffen.
Nichts angehen.
Ja. Und das andere, was mich quasi am Meinungsjournalismus, es gibt ja einen anderen Journalismus ja auch, man muss ja da wirklich aufpassen, aber was mich am Meinungsjournalismus einfach stört, ist irgendwie immer dieses den anderen kritisieren, als würde es man selber besser wissen. Ja. Das ist total, es ist wirklich ärgerlich. Also,
man glaubt manchmal, man weiß es besser.
Ja,
es
ist ja vielleicht glaubt nicht man, dass ganz man so, selber ne? besser weiß, aber es ist immer dieses Herumgescheiteln und dieses ich weiß das und da, ja.
Also das fällt dir, gut, meinungsstark sind wir alle, lösungsorientiert weniger. Du hast es schon, glaube ich, auch ein bisschen angesprochen mit den Heilsbringern, den politischen. Was schon interessant ist, finde ich, was auffällt in dieser Frage, wie Medien mit Politikern umgehen, das Rauf- und das Runterschreiben, das es generell gibt. Interessant finde ich, zum Beispiel beim Sebastian Kurz, dass er bei dem eher das andere Modell passiert ist als üblich, aus meiner Beobachtung. Der wurde ja am Anfang als junger Staatssekretär irrsinnig hinuntergeschrieben, sage ich mal, verhämt wegen seines Alters, der Unerfahrenheit, untergriffig, also all die Geschichten, die teilweise später kommen, Politiker, der am Anfang seiner Regierungskarriere erlebt und dann sozusagen mit zunehmender Entwicklung, mit zunehmender Bedeutung und auch Machtfülle, kann man sagen, hat sich dieses Bild total verändert und jetzt wird er von sehr, sehr vielen Medien, sehr vielen Journalisten eigentlich sehr überhöht, obwohl man noch gar nicht weiß, was sind seine Inhalte außer der Migrations- und Flüchtlingspolitik. Also der ist eigentlich so ein Gegenmodell.
Naja,
zumindest bis jetzt.
Ja, aber ich glaube, nochmal auch das...
Weil wenn ich dich richtig verstehe, muss man immer damit rechnen, mit Verlust ist immer zu rechnen, man muss immer damit rechnen, dass man als Politiker eben in diese andere Phase kommt.
Wo ja, aber es gibt ja auch irgendwie dieses Modell, irgendwie der Erneuerung, der Phönix aus der Asche, die Wiedergeburt. Es gibt ja auch quasi diese, und das war ja quasi tatsächlich eine extreme Leistung zu jener Zeit, wo Kurz nach unten geschrieben worden ist, dass er, wie er sich dann verhalten hat. Ne? Also das war ja quasi wirklich extrem smart und wer dann begonnen hat, einfach Sacharbeit zu machen und nicht quasi dem gekontert hat, sich quasi nicht an der Kritik abgearbeitet hat, sondern gesagt hat, ich mache mein Ding. Das ist, und aus einer Framing-Perspektive ist das auch das Richtige, weil immer wenn wir unsere Kritiker kritisieren, wir in Wahrheit den Frame der Kritik aktivieren und damit verstärken. Und das ist auch das Ungesunde, sich am Gegner abzuarbeiten, weil man damit in Wirklichkeit immer im Frame des Gegners bleibt, stecken bleibt. Was sehr, sehr vielen politischen Akteuren in den vergangenen Jahren passiert ist. Und ich glaube, einer der Gründe, auch warum wir heute eigentlich nur noch über Migration und den Islam uns unterhalten, politisch, es nur noch diesen Frame gibt. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun, irgendwie, dass dieses Abarbeiten an der FPÖ eine extrem, zu einer extremen Monokultur an thematischen Frames geführt hat.
Und in die sozusagen die alle replizieren und an denen replizieren alle
richtig,
arbeiten.
Ja, und tatsächlich ist es so, um neue Frames aufzubauen und zu setzen, das ist eine Arbeit irgendwie von eine strategische Arbeit von 2-3 Jahren.
Dass man die mal so weit Minimum, hat, um mit dem zu arbeiten.
Das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen machen kann, weil ja diese Frames ja buchstäblich inkorporiert sind. Das sind ja neurophysiologische Prozesse, wo Sprache und Körper und also wäre jetzt ein längeres Thema hier, das auszuführen. Aber das sind Dinge, die wirklich buchstäblich inkorporiert werden. Und hier neue Frames aufzubauen, eine sehr disziplinierte, konsequente, strategische Arbeit voraussetzt und man nicht so von heute auf morgen hier neue, völlig neue thematische Ökologien entwickeln kann.
Es ist ja so, dass, was wir jetzt auch besprochen hatten, dieses Umgehen mit diesen Kränkungen ist natürlich für Menschen, die quer einsteigen, schwieriger. Das haben wir eben erlebt, zum Beispiel auch mit Christian Kern. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch Politiker, die schon sehr lange im Geschäft sind. Peter Pilz ist jetzt ein Beispiel. Eigentlich jemand, der sehr gut vernetzt ist, auch bei Journalisten sozusagen gut angesehen, aber der offensichtlich eine ganz große Kränkung erlebt haben muss durch diese Geschichte am Bundesparteitag, dass er nicht auf diesen vierten Platz gewählt wurde der Bundesliste. Und jetzt, wenn man so will, wenn man es so sehen will, revanchiert er sich, indem er nach 30 Jahren gegen sozusagen die ehemaligen Weggefährten mit einer eigenen Liste antritt. Ist Rache, Revanche eine Möglichkeit, um mit Verletzungen umzugehen?
Total. Die Die Menschheitsgeschichte besteht daraus, aus gekränkten Menschen,
aber auch politisch betrachtet. Natürlich. Hältst du das für ein Rezept für Politik?
So ein Rezept, das weiß ich nicht, das ist eine Tatsache.
Eine Tatsache.
Das ist ein Faktum, ja. Also es ist.
Aber kann ich damit diese Kränkung. Nein. Ich kann natürlich was machen, aber kann ich die Kränkung mache ich ja nicht besser damit,
nein,
oder?
Natürlich nicht. Die Rache kann bei Seneca in den Briefen an den Lucilius kann man das genau nachlesen. Die Rache trinkt.
Du trinkst immer die Hälfte des Giftes selbst. Giftes
selbst, ja, mindestens.
Über das sprachen wir schon mal, ja.
Genau. Mindestens die Hälfte. Ja. Ja. Also die Rache ist nicht süß. Ist bitter. Sie ist süß-satt. Sie ist bitter und nährt den Schmerz, verlängert den Schmerz. Und Peter Pilz wird, was immer er hier erreichen wird, von seiner Kränkung nicht befreit werden.
Ist eigentlich auch traurig, ne?
Es ist traurig, weil ich meine, jetzt ohne ja, aber das sind ja
ist ein verdienstvoller Politiker,
jahrzehntelange Freundschaften, die jetzt hier zerbrochen
und
werden.
Und Menschen, die er lange kennt.
Menschen, ja. Fundamentaler Bruch in den Netzwerken, in sozialen Beziehungen, Feindschaften, die hier entstehen und jeder Sieg und jeder Triumph wird das nicht heilen können.
Das ist irgendwie die. Also es ist bitte, ein Muster, ist das, aber kein.
Man muss halt einfach sagen, ich meine, die Geschichte der Macht ist voll von diesen Geschichten
des Revanchismus.
Des Revanchismus und.
Das wird wahrscheinlich auch immer so sein, wenn ich dich richtig verstehe. weil wir eben auch noch bei Politikern erfahrenen und Quereinsteigern, ich habe am Anfang erwähnt, du hast 2011 ein Buch geschrieben mit Harald Macher, der war damals noch nicht Politiker, mittlerweile ist er eben schon einige Jahre und jetzt eben auch Minister in der Politik. Ist der Politiker Harald Macher heute für dich jetzt, werde ihr weiter Kontakt haben, nehme ich an, ein anderer als dein alter Bekannter, Und Autorenkollege Harald Macher, bemerkst du da Veränderungen auch so?
Also mir gegenüber zum Glück gar
dir
nicht.
Gegenüber nein. Okay. Nein. Traut er sich wahrscheinlich nicht.
Ja? Nein, ich glaube, dass er sehr konsequent das, was wir da 2011 auch formuliert und geschrieben haben, das einfach sehr, sehr konsequent umsetzt. Und er das einfach macht. Das ist schon auch bemerkenswert. Und
also diese Macht, sozusagen diese Formeln der Macht, die ihr erarbeitet habt.
Also ich bin ja jemand, der das immer...
Er setzt
immer,
das dann um, ne? Du überlegst es dir, er setzt es um.
Das sind ja dann die Menschen, die eher die Theorie
und die Praxis.
Und dann auch ein bisschen beraten, aber dann muss es ja auch die geben, die das auf den Boden bringen. Und er geht diesen Weg und war damit und ist damit bisher extrem erfolgreich gewesen.
Und kann man sich da überhaupt noch regelmäßig oder öfter sehen? Weil das verändert sich ja auch durch die Spitzenpolitik, so ein Kontakt. Oder ist das weniger
dann?
Ja, das
dann? Ist natürlich
wahrscheinlich
ist es,
schon,
natürlich
oder?
Natürlich ist es weniger, aber wenn man sich sieht, dann reflektiert man die Lage und die Situation. Und es gibt ja auch die Kommunikationsmedien wie SMS heute. Aber natürlich ist es weniger geworden.
Es ist insofern, sagst du ihm dann auch politisch deine Meinung, zum Beispiel, wenn ihr euch trefft? So wie das wahrscheinlich eh immer gemacht, also ihr habt es ja öfter.
Ja,
also du sagst es nach wie vor, das hat sich nicht verändert.
Ja, nein, natürlich.
Diese Offenheit im Dialog, ist wurscht, ob man ÖVP-Minister ist für dich.
Nochmal, ich habe da, ob du es glaubst oder nicht, ein Bild, das insofern ein anderes ist, als verkürzt gesagt, ich glaube, dass ja die politischen Parteien ja jeweils ja bestimmte Erfahrungen, die wir, wenn wir Produktzyklen oder Lebenszyklen ansehen, bestimmte Erfahrungen oder Jahreszeiten, die damit verbunden sind, repräsentieren. Also wenn du eine Unternehmerpartei bist, dann wirst du die Menschen, die quasi im Frühling ihrer Tatkraft unterwegs sind und in der Fülle ihrer Vermögen stehen, vertreten Und währenddessen, wenn du dir jene Menschen ansiehst, die quasi gerade stolpern oder deren Kräfte zurückgehen oder die aus welchen Gründen auch immer aus Prozessen aus Prozessen ausgeschlossen werden, die zu erneuern und denen wieder zu helfen, dass sie auf den Boden kommen, dass sie wieder aktiviert werden, dass andere politische Erfahrungen, andere politische Konzepte sind. Und ich könnte sogar so weit gehen, zu sagen, naja, natürlich, ich finde in einem Konservativismus im besten Sinne des Wortes genauso ein Moment, ein Element, das eine in einer bestimmten Situation absolut Geltung hat, wie wie in einer linken solidarischen Rede oder wie in einer ökologischen oder wie in einer liberalen Rede. Selbst eine nationalistische geframte Rede hat ein Element, das wo es Bedingungen gibt, unter denen ich nicht verstehe, wie es zu dieser Rede kommt. Und was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, dass dieser Tribalismus und diese Form von Parteilichkeiten, wie wir sie da jetzt auch in diesem Wahlkampf wieder sehen, etwas sind, das uns eher hemmt, weil ja jede politische Partei ja ihren eigenen Schatten hat, so wie wenn die Linke sagt, irgendwie ist diese Reichen, die sich nur die Taschen voll stopfen. Dann ist es natürlich so, dass die auch nicht zugeben können, dass es eigentlich auch irgendwie extrem cool wäre, irgendwie selber irgendwie reich zu sein.
Nicht so ausdrücken.
So wie quasi irgendwie die sagen, wir haben uns das alles mit Leistung und mit Fleiß erarbeitet, nicht zugeben können, dass vieles davon möglich wurde, weil es halt einfach schon die Beziehungen vom Elternhaus gegeben hat oder weil eben nicht alles hier durch Leistung und durch Fleiß erarbeitet wird. Mhm. Das heißt, ob ich jetzt ein Egalitarist bin, ein Individualist oder ein Etatist, jeder dieser Perspektiven hat ihre Richtigkeit und ihren eigenen blinden Fleck. Und im jeweiligen blinden Fleck des anderen nisten sich die politischen Parteien ein. Genau. Und ich glaube, es gibt eine Zeit, wo wir egalitär sein müssen und sollen. Es gibt auch eine Zeit, wo wir individualistisch, wo wir etatistisch sein sollen. So immer wie so, wie man sagt, es gibt eine Zeit für das und für jenes. Ja? Mhm. Es gibt einen Frühling, einen Sommer, einen Herbst und einen Winter. Und so brauchen wir autonomistische, individualistische, egalitaristische und etatistische Politiken zur selben Zeit, weil sie jeweils unterschiedliche Phasen des Zyklus abdecken und repräsentieren. Ich bin eher an so einer Art von metapolitischen Betrachtung interessiert und jetzt noch einmal, und da ist mir, sind wir diese unterschiedlichen Weltbilder, die es gibt, haben ihren Platz, aber sie sind für mich partikulär. Sie sind, bleiben für mich eben partikulär und das ist eines der Probleme, dass wir jetzt wieder in so einem Entweder-Oder-Wahnsinn
sind. Entweder-Oder-Entscheidung sind.
Und da sind die, also das ist wieder so eine, so wie zum Beispiel bei den Grünen, ne, die quasi kein ethnozentrisches, sondern ein weltzentrisches Weltbild repräsentieren und verkaufen mit Klima und es geht um die Erde und dann quasi in ihrem innersten Kern vollkommen egozentrische, narzisstische Spaltungen aufgerieben werden. Also was bitte für ein Widerspruch zwischen
der globalen, Vorstellung
globalistischen und dann zwischen so. Und so finde ich quasi in jeder dieser politischen Parteien, finde ich, den psychoanalytisch ausgedrückten Schatten und der interessiert mich und ich glaube aber, dass trotzdem diese unterschiedlichen Parteien in ihrem Kern etwas artikulieren, was unter bestimmten Bedingungen in Entwicklungszyklen absolut zutreffend
auch wieder seine Berechtigung hat. Ich glaube, wo wir beide uns einig sind, auch zum Schluss ist doch der Gedanke, dass wenn Menschen in die Politik gehen, dass Kränkungen, Verletzungen sozusagen auch Teil dieses politischen Geschäfts sind, dass mit Verlusten zu rechnen ist. Mhm. Und ich glaube zumindest, das könnte ein Grund sein, dass du dir niemals überlegt hast, als politischer Mensch in die Politik zu gehen, oder? Das kannst du dir praktisch nicht vorstellen.
Nein, so unmöglich, weil ich bin sowohl als auch und ich müsste mich da quasi für eine Geschichte entscheiden und festlegen und dann würde ich quasi in mir selbst, es geht nicht.
Vielleicht sind wir halt auch, wie du es vorhin selber sagtest, Menschen, die zwar politisch interessiert sind und gern beobachten und gern analysieren, aber eben das aus der Theorie heraus doch auch angenehmer ist als in der Praxis. Nicht? Vielleicht ist es auch ein bisschen feig, dass man sich nicht dafür entscheidet.
Ich glaube, dass es extrem schwierig
oder vielleicht ist es gescheit.
Ich glaube, dass es extrem schwierig ist, sich keinem dieser Tribes anzuschließen. Weil dann ist man in diesem No-Worse-Land. Ich glaube, dass es auch dafür Mut braucht. Aber noch einmal, ich glaube, dass es einfach in Systemen es unterschiedliche Rollen gibt. Es braucht diese Betrachtung. Ich bin Netzwerkanalytiker. Ich sehe mir das Ganze an. Das ist mein Beruf. Ich sehe mir das Gesamte des Machtfeldes an. Ich sehe mir das gesamte Feld von Diskursen und von... Das heißt, als Netzwerkanalytiker zeichnest du Karten, die den Blick auf das Ganze freigeben. Und das ist aber auch das Schöne daran, eine Perspektiven anbieten zu können und entwickeln zu können, die integrativ sind. Mhm. Und mein Job ist... Aus tiefster Seele ein integrativer und die Politik ist aber einer des Kampfes, ist einer der Polarisierung, der Partikularisierung, der Parteilichkeit. Und für mich ist diese Form, aus welchen Gründen auch immer, gibt es eine Art Berufung, es ist viel zu pathetisch.
Ein großes
und zu
Wort,
pathetisch.
Berufung.
Klingt viel
zu katholisch für dich.
Und vor allem, es ist auch zu katholisch, aber es gibt irgendwie eine Arbeit an der Integration, sagen wir es einmal so. Und insofern hätte ich da in der Politik...
Wäre das überhaupt keine Rolle für dich?
Aber ich habe schon irgendwie diese leise Hoffnung, das muss ich schon sagen, diese leise Hoffnung, dass unsere Welt auch durch diese gesamten Spannungen und diese Eskalation und diese Polarisierung, die wir jetzt erleben, es neue politische Strömungen geben wird, die einen integrativen Ansatz wieder im Blick haben werden. Und wenn ich ehrlich bin, irgendwie ich zumindest jene, weil meine narzisstische... Wenn es das gibt, das gibt es natürlich auch bei mir, so eine kleine Lust daran hätte, mitzuwirken an der Geburt von so einem neuen politischen, integrativen Modell. Ja? Mhm. Also wo quasi die liberalen, konservativen und progressiven Elemente der Politik integriert werden und das so als nächsten Schritt des Politischen.
Gut, davon sind wir derzeit relativ weit weg.
Und Das wissen Sie, wieder zurück auf die Rolle des Beobachters.
Ja, genau.
Und
ist nicht die schlechteste.
Du hast natürlich vollkommen recht.
Das heißt, wir werden weiterhin gemeinsam beobachten und analysieren, du auf deine Art, ich auf meine. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch zwei Fragen stellen, die wir jetzt allen Gästen im Wahlkampf stellen. Gut. Nur kurze Einschätzung von dir aus heutiger Sicht. Ja. Wer wird am 15. Oktober Erster werden?
Also, ich glaube, dass diese Frage aus heutiger Sicht... relativ klar zu beantworten ist. Es wird die ÖVP sein. Und die Frage wird sein, ob die SPÖ jetzt noch einmal einen Boden unter den Füßen bekommt, nachdem was hier passiert ist, in den letzten Tagen. Ich würde quasi das Ganze insofern noch nicht abschreiben, als zwei Monate sind eine lange, lange Zeit. Es kann einiges passieren und wir wissen nicht, wie sich wirklich die Stimmung drehen wird. Also du fragst mich ehrlich aus heutiger Sicht, ich sage das einmal so.
Ist das so? Aber ist das so? Noch viel Zeit bis dahin.
Und es ist nochmal, wenn wir uns nur ansehen und überlegen, quasi wie der Theresa May da in England die Wahlen ausgerufen hat und alles war total eindeutig und war ganz klar und der Vorsprung und dann plötzlich innerhalb von von wenigen Wochen sich das wirklich irgendwie fast gedreht hat, fast, almost, also normal.
Ist jetzt ist das eine momentane Aufnahme?
Ja, momentan Aufnahme.
Und jetzt auch wieder momentan, mit welcher Koalition rechnest du derzeit?
Schwarz-Blau.
Aus derzeitiger Sicht? Gut, dann sage ich vielen Dank, lieber Harald, für dieses aufschlussreiche, schöne Gespräch, einmal ohne Kaffee.
Danke schön.
Danke dir.
Danke.
Das war die Premiere von Ganz offen gesagt. Der zweite Teil des Gesprächs mit Daniel Kapp ist ebenfalls bereits online. Für Anregungen, Kritik oder überbordendes Lob findet ihr uns unter Ganz offen gesagt auf Facebook und Twitter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.